Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Du Rockst. Ich bin Mo Monroe und heute ist eine ganz besondere Folge am Start, denn ich habe einen Interviewgast bei mir, das ist die liebe Lizzie. Und Lizzie hat nämlich ganz viel Bühnenerfahrung schon und hat sich bereit erklärt, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich stelle sie euch mal ganz kurz selber vor und Lizzie wird dann gleich ergänzen, falls ich irgendwas vergessen haben sollte. Also für mich erstmal, wir sind befreundet, das will ich gleich mal vorwegschieben. Also wir kennen uns jetzt doch schon ein bisschen. Ja. Wow. Bam. Gleich so geht das gut los. So. Und Lizzie ist für mich auch eine absolute Inspiration, was so das Machertum angeht hier. Ja, ganz viele Interessen und Fähigkeiten, die sie mit sich bringt. Also sie ist Online-Marketing-Expertin, sie ist verheiratet, sie ist Mama eines ganz tollen, süßen, jungen Hundemama, hat selber auch einen Podcast und will gründen. So, das ist auch so ein bisschen das, was uns verbindet, aber eben auch, dass sie Sängerin ist. Und da will ich mit ihr gleich in die Vergangenheit ein bisschen gehen, weil da ist eine Besonderheit, über die wir gleich mal sprechen werden. Also hallo, liebe Lizzie, schön, dass du hier bei mir in meinem Podcast bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und wow, was für eine Anmoderation. Ich bin gerade selber geschockt über die ganzen Sachen, die ich so mache. Also wenn man das so dann geballt hört, klingt es doch mehr, als wenn man es so tagtäglich lebt. Aber ja, vielen Dank, ich freue mich auf die nächste halbe Stunde
wahrscheinlich. Ja, genau, wir gucken mal, dass wir bei einer halben Stunde bleiben. Habe ich irgendwas vergessen, was ich gerade so erzählt habe über dich? Gibt es noch irgendwas als Ergänzung? Was
das war ganz gut kompakt zusammengefasst. Ja, genau. Ich habe auch einen Podcast, der heißt Hoffnungsvolles Familienglück. Da behandelt das Kinderwunschthema. Und sonst bin ich ab nächstes Jahr mit meiner eigenen Social Media Agentur live quasi und unterwegs und genau, sammle da gerade Kunden ein und genau, das ist jetzt so mein drittes Baby quasi.
Ja, Wahnsinn, ne?
Ja, ja, genau.
Aber eben auch Steckenpferd Musik bei dir, ne?
Genau.
Steht auch im Kurs.
Ich, genau, ich fange einfach mal von ganz von vorne an, glaube ich.
Ja, mach mal.
Ja, also ich bin tatsächlich ganz klassisch in eine Musikerfamilie reingeboren worden. Mein Großvater mütterlicherseits und auch mein Großvater väterlicherseits, die waren beide schon Musiker. Also quasi meine beiden Eltern sind auch Musikerkinder. Also kam ich, glaube ich, nicht drum rum, so ein, zwei Instrumente zu lernen. Und irgendwie dann bei uns wurde auch immer gesungen. Und irgendwie bin ich dann, also mir ist es quasi wirklich in die Wiege gelegt worden, wie man es so klassisch sagt, ja, so. Und genau, also es ist ganz interessant, mein Opa zum Beispiel, der war Pianist und er hat sogar noch mit Bertolt Brecht am Berliner Ensemble zusammen gespielt früher, voll, voll spannend, also ich habe da auch immer ganz gerne Geschichten gehört. Und mein anderer Großvater väterlicherseits, der war viel an der Philharmonie in Thüringen, also der war eher so der Klassiker. Und genau, also mein Vater ist auch Berufsmusiker, der ist Trompeter und hat auch schon große Hallen füllen dürfen. Und meine Mutter und meine Tante, die sind Sängerin gewesen früher und bekannt als die Molly Sisters. Vielleicht kennen eure Eltern die Molly Sisters noch. Die waren früher recht bekannt im Kesselbund zum Beispiel und sind auch im Friedrichstadtpalast viel aufgetreten. Demnach ja, war es quasi fast schon vorbestimmt, dass ich auch irgendwann mal im Friedrichstadtpalast lande. Und so war es dann auch. Also ursprünglich hat mein Opa damals in der Zeitung gelesen, hey, die machen wieder ein Casting fürs Kinderensemble. Und hat dann meine Mutter so ein bisschen angepiekst und gesagt, geh doch mal hin mit der Lisette, die kann das bestimmt gut. Und die hat doch die besten Voraussetzungen. Und dann sind wir da eigentlich ganz klassisch auf dem komplett normalen Weg, also ohne Vitamin B, sowas gab es damals auch nicht so wirklich, hin. Und da sind dann wirklich, naja, so 100 Sechsjährige, also ab Schulalter, also ich war damals 5 und 6, 7 so in dem Alter. Ja. Und die, du machst denn da so einen halben Tag so Klatschspiel, rhythmische Übungen. Also die testen natürlich dein, kannst du Stampf 2, 3, Klatsch 2, 3, so eine Sache.
Rhythmusfähigkeiten.
Rhythmusfähigkeiten, so, aber auch gelenkig. Also wie ist das Kind so sportlich drauf? Ist es beweglich? Hat es einfach Spaß an der Musik? Ja. Da ist dann, werden dann auch so Kreisringeltanzfiguren gemacht. Also man lernt auch schon so spielerisch eine kleine Choreo, die man dann so, genau, also so ein paar Sachen. Und das findet auch heute noch jedes Jahr statt. Also ist ganz interessant. Ich durfte dann 20 Jahre später auch mal eins betreuen. Das war für mich total cool.
Ja, ja.
Also man guckt dann natürlich und die Pädagogen, die gehen natürlich rum und geben sich dann so Fingerzeig, wenn ein Kind besonders gut ist oder so. Also du als Kind hast es damals nicht mitbekommen, dass du bewertet wurdest oder so. Ja. Das war schon ganz nett gemacht.
Cool.
Und tatsächlich wurde ich damals unter Vorbehalt genommen. Also die nehmen 30 Kinder und also 5 bis 10 werden nochmal so, ja, da waren wir uns jetzt nicht ganz sicher, aber wir laden die mal mit ein zu den ersten Probetrainings und gucken dann mal. Okay. Und ich war eigentlich so ein Wackelkandidat, habe mich quasi da so reingemogelt und bin dann aber tatsächlich 12 Jahre geblieben. Also relativ lange.
Ja. Also, unter Vorbehalt oder dann also, wirklich fest?
Also. Genau, also quasi die volle Zeit, die man da verbringen darf, weil mit 18 startet man ja ins richtige Erwachsenenleben quasi und dann ist man nicht mehr Kinder- und Jugendensemble. Man hat natürlich die Möglichkeit, sich dann auch irgendwie anderweitig zu bewerben, wenn man da auch ein Zeugnis bekommt und so. Aber es ist jetzt auch nicht zu vergleichen mit einer staatlichen Ballettschule, die wirklich diese ganz klassische Ausbildung liefert. Ganz so extrem ist es nicht. Deswegen glaube ich, ist es auch schwierig, sich dann am großen Ensemble zu bewerben, weil die da schon eine andere, härtere Schiene, sage ich mal. Also die wollen schon andere Qualifikationen. Mhm. Klar, du wirst natürlich in sehr vielen Sachen ausgebildet, aber nicht jetzt wie eine richtige private Ballettschule. Und also es ist schon, man hat schon dreimal die Woche Training und man lernt auch Modern Jazz. Wir haben alle möglichen Facetten angerissen, sehr viel Ballett.
Mhm.
Und klar, ich kann auch die ganzen Basics und die ganzen französischen Fachbegriffe und klar, aber wir haben zum Beispiel sehr wenig Spitzentanz gemacht. Das ist ja dann wichtig für, wenn du weitermachen willst in dem Bereich, gerade im Ballett. So eine Sachen halt, ne? Und dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo man sich dann leider verabschieden muss. Und der war auch sehr tränenreich.
Mhm.
Und genau, ich muss lügen, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, 10 Revuen mitgetanzt.
Ach schön.
Die sind ja immer nur zur Weihnachtszeit, also für die Kinder von November bis Januar oder Oktober bis Januar. Das war immer so um meinen Geburtstag die Premiere, das war immer ganz cool für
mich.
Genau, und ich glaube 10 Revuen habe ich dann mitgemacht. Ja, also man fängt, also das erste Jahr steigst du ein und hast eigentlich nur Training, da kommst du noch nicht auf die Bühne. Und dann im nächsten Jahr, also so war das früher, ich weiß leider nicht, wie das heute ist.
Ja.
Heute bin ich auch immer nur Gast und gucke mir jedes Jahr die Revue an.
Ja, ja.
Aber genau.
Und was war da so deine Rolle? Also was genau hast du dann speziell immer gemacht?
Also voll verrückt. Also ich habe, das war eine Phase, wo sehr häufig Hänsel und Gretel lief. Das lief eine sehr lange Zeit. Insgesamt habe ich 4-mal Hänsel und Gretel mitgespielt. Ich muss lügen, ich glaube 4 Revuen. Und die waren aber zu unterschiedlichen Zeiten. Also meine allererste Revue war zum Beispiel Hänsel und Gretel. Da war ich dann einmal Fliegenpilz zum Beispiel.
Ach so.
Da gab es dann so, gibt ja immer so unterschiedliche Bilder.
Ja.
Also Hänsel und Gretel gehen dann in den Wald und dann ist da halt so ein Waldbild und dann gibt es da Tiere und die älteren Kinder waren dann Eichhörnchen oder Rehe oder so. Ne? Und
oder genau, klassisch der Baum.
Klassisch der Baum, den gab es natürlich auch. Genau. Es waren eher so die Schauspieler, die nicht so im Tänzerischen begabt waren, die durften dann Baum sein.
Ja.
Und ich war, meine erste Rolle war Fliegenpilz. Da habe ich schon überlegt, da suche ich dir gleich mal ein Foto raus.
Ja.
Das war wirklich sehr niedlich.
Ja.
Da gibt es auch noch so ganz lustige Videoaufnahmen auf so VHS-Kassetten. Die müsste ich mal irgendwann überspielen.
Ja.
Ich glaube, die kann man schon gar nicht mehr sehen. Beziehungsweise erst mal jemand finden, der ein Video rekordet.
Der das dann auch.
Ja, und genau, also und als ich dann älter war, also diese Revue wurde wirklich alle 3 Jahre mal gespielt. Also ich glaube, das letzte Mal war ich dann schon 14, 15. Da war ich dann auch mal eine Hexe. Da gab es ein großes Hexenballett. Ich war auch mal Flamme. Also wenn die Hexe dann ins Feuer kommt, dann gab es ein Flammenballett. Da hatten wir dann so lange rote Schnüre auch an den Händen und konnten dann so damit so, war sehr gut durchdacht und sehr cool. Und eigentlich auch mein Evergreen-Lieblingsstück. Ich kann auch alle Lieder immer noch mitsingen. Also es ist immer ganz lustig. Genau, dann haben wir gespielt Konrads Kidnapping, das war eine Eigenproduktion. von einer Pädagogin, die hat es damals geschrieben. Das war auch ganz witzig, da wurde ein Kind, also vermeintlich ein Kind aus dem Publikum, es war natürlich jemand vom Ensemble, aber das weiß man dann immer nicht, wurde da entführt und man ist dann da so durch so eine verzauberte kleine Welt irgendwie mitgenommen worden und so. Und so gab es halt unterschiedliche Bilder. Also deswegen kann man gar nicht so sagen, was hattest du für eine Rolle, weil man hat eine Revue war immer eingeteilt in vier Akte. Und du hast in jedem Akt aber eine Rolle, also oder zwei. Es gab auch so Schnellumzüge, da gehst du von der Bühne ab und wirst innerhalb ungelogen 20 Sekunden umgezogen. Also eigentlich gerade als Kind stehst du nur so da breitbeinig und breitarmig und drei Leute ziehen dich um. Genau, so muss man sich das vorstellen, ja. Also das war schon immer auch, das ist natürlich mega aufregend für dich als Kind. Also auch das so, du gehst runter und bist noch so voller Adrenalin und findest das ja auch cool, weil der Applaus nimmt einen ja auch mit. Und gerade der Frischstadtpalast ja auch ein Haus war, die haben ja knapp 2000 Besucher. Eben, und richtig, ja. Die Kinderrevue war damals oder ist heute auch immer noch mit den bestbesuchsten Geschichten, die überhaupt so in Berlin laufen. Das heißt, die waren auch immer zu, ich muss lügen, 90% ausgebucht. Also da waren wirklich auch dann 2000 Leute da.
Ja.
Und
Wahnsinn.
Eigentlich die schönste Zeit war für mich immer die, also du probst halt die ganze Zeit im Ballettsaal, also gar nicht auf der Bühne.
Ja.
Und dann irgendwann fangen aber diese Stellproben, nennen die sich an, wo die wirklich gucken, okay, wie packen wir das jetzt hier eigentlich, weil die Bühne ist ja viel, viel größer. Wir müssen die ja irgendwie füllen. Von wo laufen die Kinder? Und teilweise sind so eine Bilder, ja, da hast du ja 50 Kinder auf der Bühne. Da musst du natürlich gucken, wie lassen wir die jetzt choreografisch von A nach B laufen, dass die nicht kollidieren, dass die mit den Requisiten noch agieren, dass die mit den Schauspielern vielleicht noch irgendwie agieren und so. Und das war für mich eigentlich die schönste Zeit, weil du hast ja auf der Bühne schon geprobt, aber von einem komplett leeren Saal. Ist einfach so mega Wahnsinn. Jeder, der schon mal irgendwo in einer leeren Mercedes-Benz-Arena war oder so, weiß, wovon ich spreche. Das ist immer sehr beeindruckend, finde ich. Oder so Olympiastadion, wenn man da so ganz alleine drin ist, das ist immer so, wow. Und und stell dir diesen Effekt als Kind vor. So, ne?
Da bist du auch so klein. Ne?
Du bist halt auch so klein, genau. Du denkst halt wahrscheinlich auch so, 2000 sind für dich wahrscheinlich 10.000. Genau. So. Ja. Genau, und und ich fand das schon immer cool, auch wenn man das Publikum so sehen konnte. Also weil teilweise siehst du die ganzen zwei Stunden nicht. Es sei denn, du bist halt sehr weit vorne am Bühnenrand, dann hast du auch die Chance, die ersten Gesichter zu sehen. Und es war immer sehr lustig, weil die gucken natürlich dich so, also die gucken ja zu dir auf irgendwie so. Ne? So, und als Kind stehst du da und denkst, haha.
Also du hast auch reingeguckt.
Ja. Doch. Also klar, manchmal hast du ja auch, ich meine, das Projekt, also die ganze Aufmachung heißt ja auch von Kinder für Kinder. Mhm. Das heißt, der Saal ist ja auch, das sind ja Muttis viele oder Schulklassen, Kinder. Genau. Meine eigenen Schulklassen waren damals auch zu meinen Vorstellungen gekommen und so. Das war auch immer sehr witzig, Wandertag und so. Ne? Das heißt, teilweise kommst du ja auf die Bühne und entweder sind die, ist dann gegenüber dir gleich alt oder halt ein bisschen älter. Und klar, manchmal haben die auch bockig geguckt oder was weiß ich, traurig oder so. Aber ich habe es dann immer cool gefunden. Manchmal habe ich dann noch, wenn wir von der Bühne runter sind, habe ich dann noch mal durch den Vorn geguckt und dann habe ich die lachen gesehen.
Und dann war alles gut.
Und dann habe ich mich auch gefreut. Weil dann habe ich einen richtig coolen Job gemacht eigentlich.
Richtig.
Das habe ich zwar als Kind damals auch nicht so verstanden, so, weil irgendwie, also generell der Friedrichstadtpalast macht alles sehr kindgerecht, sehr freundlich. Cool. Es gibt eigentlich keine wirkliche Kritik. Also es gibt natürlich Kritik, aber die wird halt nicht als Kritik ausgelegt. Es wird eher geguckt, wie kann ich was verändern? Und also du kriegst es als Kind alles nicht so mit. So rückblickend, klar, fallen mir jetzt auch viele Sachen ein, wo ich denke so, ach guck mal, deswegen haben die das gesagt. Oder aber damals hat man das nicht so, also ich habe diese ganze Zeit als reine, liebevolle, große Familie, also ich bin auch Einzelkind, ist vielleicht auch ganz spannend, habe mich aber nie so gefühlt.
Ja.
Eben weil diese Zeit so intensiv und du halt sehr viel Zeit dort verbringst. Es gab auch die Möglichkeit, manchmal haben wir auch mit anderen Leuten im Nebenraum zusammen Matheaufgaben gemacht oder so. Also da ist schon, ich habe auch, ich glaube, mein halbes Facebook besteht auch noch aus Friedrichstadtpalast-Freunden. Also, da sind sehr, sehr viele Freundschaften entstanden, die, ja.
Wow.
Naja,
na ja, ich meine, ist ja so.
Ja.
Ist immer dein Leben
sehr
gewesen.
Sehr schöne
oder?
Zeit gewesen, ja.
Schön. Okay, also du warst jetzt 12 Jahre, hast du gesagt. Das heißt, mit 18 hast du dann aufgehört, ne?
Genau, 17, 18.
Wie bist denn du dann zum Gesang gekommen? Also das war ja jetzt mehr das tänzerische Theater-mäßig, ne? So.
Genau.
wie kam das denn?
Also es gab im Friedrichstadtpalast auch schon mal Projekte, wo du mal Gesangsunterricht hattest. Mhm. Ich bin auch ab und an mal in diese Schauspielerei so ein bisschen reingerutscht. Also es gibt immer Ballettis und Tänzer.
Sänger.
Als Schauspieler.
Ach so,
Kinder,
so.
Ballettis und die Schauspieler, Sprecher hießen die.
Ah.
Sprecherkinder und Ballettkinder quasi.
Okay, okay.
Genau, die werden so unterschiedlich kategorisiert. Die haben auch unterschiedliche Ausbildungen bekommen, die natürlich. Also ein Sprecherkind hatte natürlich Spracherziehung, Artikulation. Die haben natürlich kein Ballett gelernt. Und das hast du dann halt auch manchmal gesehen, wenn du mit einem Sprecherkind zusammen vorne in der ersten Reihe irgendwas tanzen solltest. Dann haben sich natürlich so ein bisschen die Defizite aufgezeigt, aber das war ja trotzdem gut integriert. Also da guckt man ja immer, wie man das machen kann, genau.
Mhm.
Also das heißt jetzt nicht, dass die alle gar nicht tanzen konnten, um Gottes Willen, aber das war natürlich immer witzig, weil wir uns dann gegenseitig geholfen haben. So.
Mhm.
Aber so unterjährig hast du mit denen quasi sehr wenig zu tun gehabt. Und man muss sich auch das ganze System wie Schulklassen vorstellen.
Mhm.
Also ich in meiner Gruppe waren quasi die ganzen 85, 87er Jahrgänge drin.
Ja. Mhm.
Und in der nächsten Gruppe über uns waren die halt 87, 88, oder unter uns waren die halt 87, 88, 89 geboren, so in dem Dreh.
Mhm.
Genau, und so waren halt,
okay.
Also du musst dir vorstellen, wie du auch in eine Schulklasse gehst, so war das da auch immer 30 bis 40 Kinder.
Ja.
Und dann, genau, und teilweise wurden die natürlich für Tänze dann gemischt. Dann hast du plötzlich mal mit den großen Proben gehabt. Das war dann voll aufregend und so. Also genau, ja.
Also und zum Gesang bist du dann also wie?
Und zum Gesang ging es eigentlich eher dann, also primär halt durch meine Eltern auf jeden Fall immer noch. Also meine Mutter, klar, und meine Tante, die haben ja richtig so mehrstimmig auch viel mit mir gemacht, schon als Kind. Also wir haben viel so, also das muss man sich echt so total, so ein bisschen Kelly-Family-mäßig vorstellen. Wenn wir so in Urlaub gefahren sind, dann haben wir echt da so dreistimmig stundenlang im Auto gesungen. Ich glaube, mein Vater hat immer die Vollkrise gekriegt. Also, so muss man sich das tatsächlich vorstellen. Wir haben unfassbar viel gesungen zu Hause und deswegen ist Gesang eigentlich bei mir so ein bisschen autodidaktisch vom Hör, also weil es mir so mitgegeben wurde.
Genau.
Und mittlerweile ist das auch richtig schlimm. Also ich komme manchmal zu Proben oder auch mein Mann sagt es manchmal, was singst du denn da? Und dann fällt mir auf, dass ich ganz häufig die erste Stimme in Songs nicht mehr wahrnehme, weil ich alles irgendwie in der zweiten Stimme höre, weil ich das schon seit Jahren immer mache. Und das hat manchmal einen Vorteil, ich komme zur Probe, alle singen die Grundstimme und ich kann sofort irgendwie was dazu modellieren. Aber oft ist das auch so, umgedrehter Fall, wenn meine Sängerin oder mein Sänger aus der Band, wir sind ja drei bei uns in der Band, dazu komme ich auch gleich noch, wenn da jemand ausfällt und ich muss plötzlich die erste Stimme singen, dann muss ich mich echt konzentrieren. Das klingt total verrückt, aber auch wenn ich so im Radio Musik höre und da gibt es gar keine zweite Stimme, also sagen mir auch oft Leute so, aber das ist doch gar keine zweite Stimme.
Und ja, aber irgendwie
ist die für mich trotzdem präsent und auch sehr stark und also das fällt mir sehr, sehr leicht. Und ich denke, das ist aber wirklich durch dieses Aufwachsen mit viel, also wir haben auch immer Weihnachten gesungen und das will ich auch ganz gerne für mein Kind jetzt etablieren, dass wir Weihnachten dann wieder ganz viel Musik machen. So.
Ja,
das ist so, also nie wirklich so von der Pike auf gelernt, aber doch irgendwie immer dran geblieben und
Und wie, also Moment, also du hast ja gerade schon von der Band erzählt, also du bist jetzt auch aktuell gerade in der Band, aber hattest du vorher auch schon irgendwelche musikalischen Projekte, wo du gesungen hast, oder war das jetzt die erste und einzige Band, in der du aktiv bist?
Also meine Mutter hat mich hier und da mal mit auf die Bühne genommen und dann wurde auch mal so, oder auch mein Vater, die hatten dann ja auch mal so Einzelprojekte, also als Berufsmusiker spielst du ja auch nicht immer deiner festen Konstellation, sondern hast mal hier und da irgendwie ein Weihnachtsgig oder irgendwie da. Und da bin ich, da gibt es auch schon Aufnahmen, da bin ich irgendwie 5 oder 6 und durfte dann mit der Sängerin vorne zusammen Duett singen oder so. Also tatsächlich haben die das schon sehr forciert. Also ich glaube, wenn ich jetzt nicht singen würde, wäre das wahrscheinlich für alle Beteiligten komisch.
Also
es ist irgendwie so der logische Weg. Und genau, also im Prinzip früher so durch kleine Projekte oder so durch so der Klassiker zur Jugend, weil ich musste auch in unserer Schule, ich war auf so einer musikorientierten Schule natürlich auch. war ja auch nicht schwierig mit einer Friedrichstadtpalast-Bewerbung im Nacken, nimmt dich da auch jeder, ne?
Mhm.
Und da habe ich dann auch mal Hoffeste moderiert, gesungen und also so diese Sachen, ne? Es ist schon, es hat einen schon so ein bisschen geprägt, auch als Jugendliche.
Ja.
Ja, und dann habe ich Ausbildung gemacht, dann blieb dafür nicht mehr viel Zeit, aber meine Band habe ich jetzt, ich habe gerade mal nachgerechnet, voll krass, auch schon fast seit 11 Jahren.
Mhm.
Also es ist ja auch schon relativ lange wieder. Zeit rennt. Also so viel Zwischenraum ohne Gesang und Friedrichstadt Palace war da eigentlich nicht.
Ja.
Vielleicht 5-6 Jahre oder so.
Jo.
Weniger. Ja, so in dem Dreh.
Okay.
Ja.
Magst du mal ein bisschen erzählen von der Band?
Von Leisor. Genau. Ja, das ist eine Cover-Party-Band. Das ist eigentlich eher ein Spaßprojekt gewesen von unseren 3 Musikern, die wir haben. Also wir haben eigentlich Instrumentalisten. Gitarre, Bass und Schlagzeug. Die 3 Jungs hatten sich damals so ein Cover-Party, das war auch eher so intern, ne? Oh, lass mal hier zusammen Mucke machen, Jam und so.
Ja.
Und daraus ist das irgendwann entstanden. Das ist auch so ein Akronym aus deren Namen übrigens, der Bandname
Leisor. Endlich ist es aufgelöst.
Hast du dich immer gefragt?
Ja.
Genau, also und aber ich fand das immer witzig, weil man dann sagen kann, ja, mach doch mal Leisor.
So, ah, ja.
Man kann es halt viel spielen damit, das ist schon ganz, ganz witzig geworden.
Mhm.
So. Ja, und jetzt mittlerweile hat sich die Konstellation auch ein bisschen geändert. Wir hatten auch mal unterschiedliche Sängerinnen, Sänger dabei und jetzt hat auch gerade der Bass nochmal gewechselt vor einem Jahr oder 2, ich weiß gar nicht genau. Und jetzt sind wir auch 50-50, sehr ausgewogen in der Band. Wir sind jetzt 3 Frauen und 3 Männer.
Wow.
Das ist auch sehr selten.
Auf jeden Fall.
Bin ich auch sehr stolz drauf und sehr cool.
Ja.
Genau, und wir machen halt Party-Cover-Mucke. Also wir machen viele Hochzeiten, Firmenveranstaltungen, Festivals, so diese ganzen. Wir haben so einen Campus neulich bespielt, auch so ein Studi-Ding. Ja, ist halt so. So, ist wie erst 2 anmachen im Radio. 80er, 90er und das Beste von heute. Das ist so Leisor. Also der genau. einzige coole, was heißt der einzige coole Punkt, um Gottes Willen?
Genau, es ist der einzige.
Der einzige unique selling point vielleicht ist, dass wir das als komplettes Medley spielen.
Genau.
Also es gibt keine Ansagen da drin.
Ja.
Es geht wirklich von Song in Song. Also wir spielen immer so ein Refrain und eine Strophe und dann geht es in den nächsten Song mit so einer musikalischen Überleitung. Und das ist tatsächlich ganz geil, weil viele Leute ja immer voll genervt sind von so Moderatoren auf so Veranstaltungen oder dann werden irgendwelche selbstbeweihräucherenden Ansagen gemacht über irgendwelche Songs und wie die entstanden sind.
Ja.
Kein Mensch interessiert es eigentlich. Und deswegen haben wir, naja, selten. Gibt auch gute, ich will es nicht verteufeln. Und genau, und dann haben wir irgendwann mal, also ich bin auch nicht böse, dass ich da nicht rede, weil ihr merkt, ich rede dann immer gleich sehr viel. Also wäre ich wahrscheinlich auch so ein Typ, der die Leute mit sprachlichen Quatsch langweilt. Und von daher muss man nie Ansagen sich überlegen. Das ist eigentlich auch ganz entspannend.
Ja, auf jeden Fall. Aber umso mehr Konzentration jetzt, ne? Wirklich die Übergänge alle
hinzu. Die Übergänge, genau. Das ist eigentlich auch das Einzige, was man hardcore proben muss.
Ja.
Und, aber Problem ist ja bei Cover auch immer, die anderen kennen den Text auch.
Wenn du den mal hältst, ja, das Mikro ins Publikum, so, ne?
Der alte Gag, so, genau. Aber das ist tatsächlich oft ein Problem, wenn du denkst, so, oh, wie geht jetzt die nächste Textzeile?
Ja.
Und dann wird dir schon entgegengebrüllt.
Ja.
Das ist immer ein bisschen, ist mir tatsächlich ein bisschen unangenehm, aber kommt nicht so oft vor.
Ja. Aber wie ist es jetzt bei euch? Ihr habt ja die Besonderheit auch noch, dass es teilweise ja 1 Stunde, 1,5 Stunden am Stück geht.
Ja,
das ist ja
richtig.
Jetzt nicht mal einfach nur mal so 10
richtig.
Minuten, 20 Minuten oder so, sondern das geht ja richtig pam, 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 ne?
Ja.
Das ist schon echt eine krasse Leistung.
Wir haben mal so einen Imagefilm, also ein Interview gedreht, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, und da wurde auch gefragt, was ist Leisor für dich? Und ich habe dann gesagt, Leisor ist für mich Hochleistungssport.
Ja.
Also ich habe auch manchmal das Gefühl, ich habe 1 Kilo abgenommen nach so einem Konzert.
Ja, das glaube ich. Ja, das geht richtig ab bei
euch. Das klingt jetzt, ja, cool. Also freut mich, dass dir gefällt.
Ja, na klar. Also auf jeden Fall. Also ich empfehle jedem von euch, ja, wenn ihr Leisor mal sehen könnt. Ich habe immer Leisor gesagt übrigens früher, ja.
Weil
ich immer
von Leisor, wie du so abgehst.
Ja,
sagen auch viele. Ist aber auch nicht schlimm. Also unser Drummer, der kommt aus Sachsen.
Ja.
Der sagt immer so ein bisschen sächsisch. Das finde ich immer ganz lustig. Der sagt immer Leisor.
Leisor. Ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall hingehen, ja. Also guckt euch um. Alles kommt nachher sowieso in die Shownotes, die ganzen Infos und Verlinkungen und so weiter.
Ja. Wir machen auch im Dezember eine riesige große Sause. Am 7. Dezember, falls ihr Bock habt.
Was heißt das, eine Riesensause? Was erwartet uns da?
Da feiern wir quasi 10 Jahre Leisor. Also es gibt immer so Geburtstagsfeiern.
Ja.
Oder ich weiß gar nicht, ob 10 oder 11. Egal, auf jeden Fall ist es die G40-Party, nennt die sich, Geburtstag 40, weil die beiden Jungs aus unserer Band sind 40 geworden.
Ah,
genau.
Cool. Sehr schön. Okay.
Im Orwo-Haus.
Willkommen vorbei. Siebter? Ja, doch.
Siebter, zwölfter.
Nach Nikolaus.
Genau.
Genau, super. Ja, Mensch, jetzt hast du ja schon ganz schön viel erlebt, ja, wenn man das jetzt mal so zusammenfasst. Also Ensemble am Friedrichstadtpalast in Berlin und jetzt die Band so lange. War Lampenfieber mal Thema für dich eigentlich?
Als Kind? Also wie schon gesagt, wenn man diesen großen Saal sieht und die ganzen Leute, klar, da lugt man mal durch den Vorhang und denkt so, uff.
Ja.
Ich hatte das eine Zeit lang, also als ganz kleines Kind sehr doll.
Mhm.
Also so der Klassiker mit, liebe Frau XY, ich muss jetzt noch mal ganz nötig auf Toilette gehen. Und die haben dann gesagt, nein, musst du bestimmt nicht.
Ach so.
Geh mal raus auf die Bühne, das ist gleich wieder weg.
Ja.
So dieser berühmte Schiss in der Hose.
Mhm. Ja, ja, klar.
Den hatte ich extrem als Kind, ja. Mhm. Aber da wir auch immer in der Gruppe getanzt haben und so, war es irgendwie alles immer okayisch.
Okay. Ja, das ist das Kind im Hintergrund. Das ist hier live alles. Ja, der hat jetzt hier seine extra Rolle sozusagen.
Seine Mummelzeit, genau.
Genau.
Dann war das eine lange Zeit weg, also auch so was Präsentation anbelangte, also auch im Studium dann oder im Abi, wenn man irgendwie so vor Leuten gesprochen hat, das war dann eine Zeit lang komplett weg.
Mhm.
Aber auch, weil ich nie wieder vor so vielen Menschen, also ich meine, was hältst du denn an Präsentationen vor 40 Leuten oder so, meine Güte, das war dann okayisch.
Mhm.
Und jetzt kam das dann mit der Band wieder so ein bisschen zurück, komischerweise.
Okay.
Also als ich angefangen habe, war es extrem, aber da ist man auch die Neue in der Band. Da gucken natürlich auch alle besonders.
Ja.
Dann, also eigentlich hatte ich es ziemlich lange. Also so dieser berühmte Schiss in der Hose. Man denkt, man muss noch mal auf Klo ein bisschen länger, aber eigentlich ist gar nichts.
Aha.
Ich fange auch, wenn ich aufgeregt bin, noch mehr zu reden an.
Nein, das geht. Ja, spannend. Okay, dann weiß ich Bescheid dann, ne? Wenn du dann.
Ja, also es ist so eine Mischung aus, entweder rede ich ganz doll viel oder ich bin totenstill. Also beides ist nicht gut.
Ah, ja. Okay, gut zu wissen. Ja.
Genau, und jetzt ist das aber seit ein paar Jahren wieder weg. Also weiß ich, ich kann das nicht erklären, woran es liegt. Vielleicht auch, naja, weil man. Es gibt ja auch so Jahre, da ist man sehr selbstsicher, weil viele Dinge einfach auch flowen im privaten und beruflichen Bereich.
Ja.
Das nimmst du natürlich auch so ein bisschen mit auf die Bühne. Also dementsprechend kommt ja auch drauf an, wo spielen wir. Es ist komplett fremdes Publikum, sind sehr viele Freunde da. Ich war früher auch immer sehr aufgeregt, wenn ich wusste, meine Schulklasse kommt zu. Dann hat es ja so diesen familiären Charakter und dann will man ja noch krasser performen eigentlich. Krass, was eigentlich total bekloppt ist, weil eigentlich muss man ja die Fremden von sich überzeugen.
Ja.
Meine Mutti sitzt eh immer in der ersten Reihe und findet alles geil, was ich mache. So, ne? Und das ist halt, genau, und das ist ja auch bei engen Freunden so. Also meine Schulklasse fand das natürlich auch immer cool. Da gab es immer tolles Feedback. Und, und auch wenn ich da hingefallen bin auf der Bühne, ist natürlich vorgekommen.
Ja.
Na klar, habe ich mich auch mal langgelegt oder man ist über den Monitor geflogen oder was auch immer.
Ja.
Und selbst dann, die haben nicht gelacht oder so. Ne? Als Kind hast du ja auch noch diese ganzen, die Schulzeit ist ja so schlimm. Da hast du ja auch noch Schiss vor. Hänselein oder was auch immer.
Ja, klar.
Und das war aber alles so gar nicht. Die fanden es alle ziemlich cool immer.
Ja.
Und jetzt ist es mir, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen egal. Jetzt stehe ich so ein bisschen über den Ding und denke mir so, was soll jetzt noch groß passieren, was mich da irgendwie aus der Reserve locken kann.
Das bringt die Erfahrung aber auch mit sich, ne? Also auch Lebenserfahrung.
Ja, ich glaube aber auch, unser Projekt Leiso ist halt auch so ein Ding, wo du viel spontan auch am Ball bleiben musst. Weil es immer mal passiert, dass irgendeiner der Band vielleicht schon in den übernächsten Song rutscht. Das hatten wir auch alles schon mal.
Ja.
Oder dass, weiß ich nicht, eine Gitarrenseite reißt oder so. Aber unser Konzept ist ja nicht aufzuhören. Und das müssen wir natürlich dann irgendwie überbrücken. Und es gelingt uns eigentlich in, ich möchte sagen, 99,5% der Fälle gelingt uns das.
Ja.
Also wirklich, wir haben es wirklich nur ein- oder zweimal, haben es Leute mitbekommen, sagen wir es so.
Okay.
Also es kommt schon häufiger mal vor, aber es kriegt dann halt keiner mit. Darum geht es ja eigentlich.
Genau.
Und genau, und dann ist immer die Frage, wie reagierst du, was machst du jetzt? Und dann muss ich plötzlich ja doch eine Ansage machen, so ein Mist. Oder so, genau. Also das sind so ein bisschen die Dinge, wo man dann aber auf der Bühne spontan aufgeregt wird. Also wo
es mich
dann. Aber dann kannst du auch nicht mehr drüber nachdenken, sondern musst irgendwie einfach handeln
machen,
und genau. Und das ist ganz interessant, ja.
Probt ihr Fehler absichtlich eigentlich extra, um mal so eine Momente zu haben?
Eigentlich nicht. Also wir proben ganz häufig so Publikumssachen. die Probe schon. Also so dieses, jetzt machen wir einen Loop und jetzt warten wir, bis alle mitklatschen.
Ach so, ja, ja,
also so eine Dinge. Ja, also, ja. Oder wenn wir sagen, wir haben auch so ein Lambada drin, dann gehen Magda und ich, also meine Sängerin, gehen wir halt ins Publikum mit so einem Federbohr und so. Also es ist schon sehr partyhart. Ja, okay. Und dann proben wir das schon mal, schaffen wir den Weg zurück auf die Bühne. Also so ein paar Sachen spielen wir schon durch. Mhm. Wir haben in letzter Zeit auch leider eine krasse Rotation gehabt. Wir hatten immer mal einen anderen Drummer oder einer der Gesangsmenschen hat halt gefehlt. Da muss man natürlich schon gucken, wie umschiffen wir das. Oder nehmen wir einen Song raus, weil einfach Person XY den nicht so gut singen kann, wie die Person, die da wäre. Mhm. Das hat ja schon jeder so seine festen Songs, die er quasi singt, der sie, er. Mhm. Aber also ich tendenziell eher immer so zweite Stimme. Aber tatsächlich habe ich halt auch ein paar Main-Songs. Und wenn jetzt jemand, die da nicht, ich singe halt sehr hoch.
Ja.
Und dann ist das halt ein Problem. Da muss man halt gucken, wie man es umbaut. Also, jein. Wir proben schon manchmal so Geschichten. Oder wenn wir wissen, wir sind jetzt auf Geburtstagsfeier XY, da hat der Manfred Geburtstag. Da müssen wir auch mal irgendwas zu Manfred sagen im Song. Ne? Also, das ist ja dann auch immer so. Oder halt Hochzeiten, dass man das Brautpaar kurz mal integriert und dann singen wir halt extra, machen wir extra ein Love-Song-Set, wo dann halt viele, weiß ich nicht, Loveboat und so. Also da kommen halt sehr viele Herz an Herz von Blümchen und dann kommen halt viel so eine Sachen. Und dann probieren wir natürlich da irgendwie die Menschen zu integrieren und einzubauen. Und das proben wir natürlich auch mal kurz.
Okay.
Ja.
Siehst du, und schon kommt aus dem Background hier
so, der Applaus.
So nochmal. Als Unterstützung.
Ja.
Okay, gut. Also in meiner letzten Staffel ging es ja um Auftrittsvorbereitung. Und irgendwie finde ich das gerade ganz cool, mit dir sozusagen auch darüber zu sprechen, was so deine besten Tipps sozusagen sind, die du jetzt den Hörern mitgeben würdest.
Mhm.
Also, ja, was aus deiner Erfahrung heraus, vielleicht ist ja irgendwas dabei, was ich noch nicht vorher gesagt habe in den ganzen Episoden, weißt du? Kann ja sein. Und ich weiß, dass du ja ein bisschen reingehört hast.
Ja, da war schon viel Gutes dabei. Tatsächlich mache ich da auch vieles von oder auch nicht. Also bei mir ist es auch oft, wie du schon eingangs gesagt hast, eine Zeitfrage. Also manchmal komme ich auch wirklich zu Gigs und gehe direkt auf die Bühne und gehe danach wieder, weil das irgendwie zeitlich nicht passt, hatte ich schon mal.
Mhm.
Ist natürlich blöd, wenn du nicht selber beim Soundcheck dabei bist, wenn du nicht selber bei nochmal mit der, also ich finde als Vorbereitung als Band ist es schon wichtig, dass man vor dem Auftritt eigentlich nochmal Zeit verbringt, egal wie, also dass du nochmal in einem Backstage sitzt, nochmal miteinander kommunizierst. Eigentlich singe ich mich auch immer ein mit meiner Sängerin auf jeden Fall oder unserem Sänger, der macht da auch mit. Wir proben tatsächlich auch manchmal nochmal Gesangspart, wir haben halt auch A Cappella Sachen bei, die sind dann halt auch besonders schwierig. Da auch wieder das Thema, wir covern.
Ja.
Wenn dir da schon die erste Reihe irgendwas so leicht schief, weil drei Biere intus sind, zurückbrüllt und du A Cappella aber dann in den Song einsteigst, so, das sind Challenges, die kommen auf dich spontan zu, da musst du irgendwie probieren, durchzukommen. Das ist sehr,
Teamwork
sehr schwer.
Dann auch ein bisschen, ne?
Genau, ganz krass. Magda und ich gucken uns teilweise auf der Bühne auch nur noch an und geben uns wie so ein Signal mit den Augen und dann weiß sie, okay, ich schaffe den hohen Ton nicht und dann singt sie den für mich oder umgedreht. Also wir sind mittlerweile so krass intensiv drin in dieser Brille, dass wir teilweise auch einfach so switchen, so in den Stimmen, und das ist ziemlich abgefahren eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Machen wir aber nicht, es passiert einfach, keine Ahnung, wir kennen uns halt so gut.
Ich wollte gerade sagen, das ist dann die langjährige Zusammenarbeit.
Ist schon ziemlich sehr abgefahren, sehr intensiv und ja.
Ja, sonst Auftrittsvorbereitungen. Also ich hatte auch, glaube ich, bei dir in die Textbox geschrieben auf Instagram. Text lernen ist immer gut.
Richtig. Ich
kenne deinen Text. Das klingt so banal, aber das ist schon nicht so unwichtig.
Essentiell, sage ich immer.
Weil umso sicherer fühlst du dich auch. Also umso mehr du geprobt hast, umso sicherer fühlst du dich auch. Genau.
Ja, und wir hatten eine Zeit lang auch so ein kleines Ritual. Das ist seitdem unser Wasser raus ist so ein bisschen eingeschlafen. Wir haben vorher immer mal so ein Jägermeister-Schnäppele hintergekippt. Ach, einfach nur, dass man, also wirklich, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man im Backstage noch mal kurz so zusammen ist, weil ich hasse das eigentlich, wenn ich hinkomme und nicht noch mal mit allen so kurz chillen konnte oder man sich noch mal irgendwie so, wir besprechen auch immer noch mal Sachen. Hast du daran gedacht oder denk daran oder ich will da noch mal einen Loop haben oder so, weil das halt auch bei jedem Konzert anders ist.
Ja.
Und wir haben ja auch wechselnde Sets, das heißt, wir spielen auch nicht immer das Gleiche. Deswegen, genau, ist halt immer so ein bisschen, also ja, ein bisschen runterkommen, bevor man Gas gibt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, ja. So. Ist lustig, dass du es so sagst, weil ein Kumpel von mir, der sich auch meine Folge angehört hat, die letzte irgendwie, da habe ich das nämlich ja kurz erwähnt, dass du das geantwortet hattest. Und der hat gesagt, das ist im Prinzip ja eigentlich nichts anderes als so ein Reset für den Körper, dass man halt vor dem Auftritt nochmal weiß, so okay, jetzt hier nochmal gemeinsam ein Trinken sozusagen, und irgendwie ist das so eine Art Signal für den Körper, jetzt geht's gleich los. So, ne?
Ja, ja. So. Es gibt auch voll viele Bands, die so ein Schrei vorneweg machen, ja, oder so, ne?
Genau.
Kennt man ja von viel so Konzerttour-Videos, dass die nochmal alle so einschlagen und dann irgendwie was brüllen oder so. Das ist eigentlich das Gleiche.
So kenn ich es vom Cheerleading auch damals.
Genau, ja,
also dieses typische, ne? Ja, stimmt, das hast du ja auch mal gemacht, ne?
Ich hab auch mal.
Cheerleader, ja. Siehst du, kommt noch eine Info hier dazu.
Verrückt, ja.
Ja,
genau. Genau, und da ist so ein Schnäpperle, doch für viele. Das geht ja wirklich nicht ums Betrinken.
Eben.
Das ist ja eher nur so ein, genau. Ich war ja auch schwanger auf der Bühne, da habe ich ja dann auch nicht mitgemacht.
Das ist ja auch so eine Besonderheit hier von dir, ja, dass du irgendwie mit deiner Passion sozusagen da auch wirklich dann einfach weitergemacht hast, trotz Schwangerschaft.
The show must go on.
Genau. So sieht's aus.
Naja, mir ging es ja auch eigentlich relativ gut in der Schwangerschaft, von daher ging es noch
voll gut.
Man schleppt dann so ein Sauerstoffzelt mit sich rum.
Ja.
Sonst. Also das war schon echt heftig.
Ja, ja, finde ich auch ganz schön heftig. Du, sag mal hier, hochschwanger, naja, fast hochschwanger. Ich war auf jeden Fall dabei noch, als du schwanger auf die Bühne gegangen bist.
Stimmt, ja,
noch,
ja, ich erinnere mich.
Beim Orwo-Haus,
genau. Lustig, ja.
Genau, supi, dann sind wir jetzt schon fast am Ende. Aber ich habe ja vorher, bevor wir das Interview gemacht haben hier oder gestartet sind, habe ich in die Community reingefragt, ob jemand Fragen an dich hat, die ich jetzt sozusagen im Anschluss mal stellen kann. Und da hat die liebe Caro geantwortet. Und ich lese jetzt einfach mal die Frage vor und du kannst sie ja dann beantworten. Hältst du davon?
Ja.
Also die erste Frage von Caro war: Was von deinen Interessen ist deine größte Leidenschaft?
Aktuell Online-Marketing, definitiv. Also, naja, die Größe ist schwierig. Also ich mache auch super gerne Musik. Das prägt schon mein Leben. Aber da ich ja gerade in dem Bereich auch gründe und jetzt sehr viel durch diese Brille sehe und ja auch die Band vermarkten will, muss, kann, darf, genau, ist es schon so diese Innovation, Automatisierung, Tracking, alles, was da gerade so seucht und fleucht, ist sehr spannend.
Auf jeden Fall auch so deinen Weg jetzt mit zu verfolgen, denke ich. Ist ja jetzt bald soweit.
Oh, ja, ab nächstes Jahr geht los.
Voll in der Gründung jetzt.
Die Ads on, genau.
Und die zweite Frage. Wann kann man Lizzie denn nächstes Mal selber auf der Bühne sehen?
Ach so, ja. Ist ja süß. Genau, ich hatte ja schon jetzt den 7. Dezember geteasert.
Ja.
Aber ich meine, es gibt vorher auch noch mal ein Konzert. Wir haben dieses Jahr tatsächlich nicht so super viel gemacht, was jetzt für mich ganz praktisch war in der Elternzeit mit Baby. Da kann man ja dann auch nicht so, wie man möchte, immer am Start sein. Es hat aber ganz gut geklappt tatsächlich.
Ja.
Aber auf jeden Fall den 7.12. ist eine große Herzensempfehlung und Bitte, weil es ist unsere eigene Party, da freue ich mich sehr.
Ja.
Da wird es jetzt auch bald Karten zu kaufen geben. Das ist halt im Orwo-Haus in der großen neuen Halle. Und ja, sonst sind wir halt auch immer auf dem Orwo-Haus-Festival. Da sind wir jetzt so ein festes Abschlussglied geworden.
Das also
wir beenden jedes Jahr das Festival. Das ist immer sehr cool, immer sehr, sehr spät. Genau. Und sonst, ich bin total schlecht in der Planung. Ich weiß jetzt aus dem Hut gerade nicht, ob noch was dazwischen ist, aber...
Ja, umso besser jetzt gerade die aktuelle. Ist doch super. Dezember ist doch eine Hausnummer.
Genau, ist halt auch bald.
Ja.
Vor allem spielen wir da wohl angeblich ein komplett neues Set, was wir noch nicht einmal geprobt haben. Also von daher, kommt auf jeden Fall vorbei. Es wird auf jeden Fall sehr lustig.
Ansonsten immer das Mikrofon ins Publikum halten.
Genau, ansonsten ist Caro herzlich eingeladen, dann aus der ersten Reihe mir entgegenzusingen, wie es richtig
heißt. Genau.
Sehr cool.
Ja.
Schön.
Ja,
vielen Dank für die Fragen.
Da lacht sogar.
Da lacht sogar das Kind.
Ja, sitzt hier gerade schön mit Blaubeeren im Hintergrund und hat seinen Spaß.
So muss
sehr sein. Schön. Da sind wir nämlich jetzt auch schon am Ende angekommen. Also es war ein sehr erhellendes Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall.
Ja, schön.
Mal so ein bisschen noch mehr zu erfahren von dir, so was ich noch nicht wusste.
Die ganzen Geheimnisse ausgeplaudert hier heute.
Genau, also vielen Dank. Und wie gesagt, ich packe alle deine Infos in die Shownotes unten rein. Wenn ihr Kontakt zu Lizzie aufnehmen wollt bei Instagram, Facebook, wo bist du noch?
Überall.
Überall. LinkedIn, Xing, alles. Ne? Lizzie kennt sich aus. Ja.
Twitter.
Genau, Twitter auch noch. Packe ich alles rein.
Pinterest habe ich auch.
Auch, nein, also ihr merkt, ja. voll am Start. Also es gibt keine Ausreden, dass ihr sie nicht gefunden hättet oder irgendwas nicht am Account habt oder so. Möchtest du abschließend noch irgendwas sagen? Dann sind das jetzt deine letzten Sekunden sozusagen im Podcast. Du hast das letzte Wort.
Ja, also ich möchte mich nochmal bedanken für das schöne Interview. Hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, dass ich da so viel noch aus der Vergangenheit hochkrame. Ja. Ich hoffe, wir finden auch gleich noch ein paar nette Fotos.
Richtig, genau. Kann.
Und sonst, weiß ich nicht, macht alle unbedingt Musik. Es ist eine lebensbereichernde Tätigkeit, egal ob professionell oder nicht. Ich finde, man lernt viel über sich und auch über das Leben und es ist halt die Sprache, die wir alle verstehen. Das darf man immer nicht vergessen.
Ach, so auch schön.
Poetisch.
Ja. Gleich noch ein Gänsehautmoment hier. Also ich mache nachher so Musik noch so dramatisch darunter und so. Dann mach das nochmal Zeitlupe.
Ja,
genau. Worauf wir total stehen. Ne? Gut, okay. Also nochmal vielen, vielen Dank und danke fürs Zuhören. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Mit Hüsterchen, damit
das so normal ist.
Nein, das ist lustig.
Bis dann.
Bis dann.